Es sollte der große Wurf im Sommer der Reformen werden. Am Vormittag stellte die Bundesregierung in Berlin ihre Pläne für Einsparungen und Investitionen vor. Zugelassen waren allerdings nur handverlesene Journalisten. Und viele Deutsche fragen sich jetzt, was mutet Friedrich Merz den Bürgern diesmal zu? Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Punkte im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, nach der Kündigung unseres Bankkontos, reagiert ausgerechnet Elon Musk auf 1. Und im Interview des Tages, der Sendeschluss droht noch immer. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet erklärt, was jetzt auf dem Spiel steht und was wir gemeinsam dagegen tun können. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich zu den Reformvorschlägen aus Berlin kommen, zunächst weitere wichtige Meldungen vom Donnerstag. Das Auf-1-Interview mit dem Regisseur des in Deutschland zensierten Films Citizen Vigilante, Uwe Boll, geht derzeit im Internet viral. Allein ein Beitrag von Auf-1-Chefredakteur Stefan Magnet mit dem Interview erreichte auf der Plattform X mehr als 1 Million Aufrufe. Das Video wurde sogar dem Unternehmer Elon Musk angezeigt. Unter einem amerikanischen Profil, das den Auf-1-Beitrag übernommen hatte, kommentierte der Ex-Eigentümer mit einem einzigen Wort, Zitat, richtig. Solche Reichweiten dürften auch der Grund sein, warum das System immer schärfer gegen Auf-1 vorgeht. Die Kündigung unseres ungarischen Bankkontos bedroht unseren Sender jetzt existenziell. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende dabei, die Zensur des Systems zu durchbrechen. 2 Tage vor dem Bundesparteitag der AfD sorgen Drohungen im militanten Tonfall für neue Befürchtungen. Veröffentlicht wurden sie auf der linksradikalen Plattform Indymedia. Darin rufen anonym bleibende Autoren offen zu Gewalt gegen Polizisten und AfD-Delegierte auf. So heißt es etwa, Mollys, also Brandsätze als Mittel im Straßenkampf, haben heutzutage leider ausgedient, sind aber enorm effektiv, um selbst BFE-Prügler, gemeint ist die Bereitschaftspolizei, wirkungsvoll auf Distanz zu halten. Auch die klassische Zwille, also Steinschleuder, die seit den Hamburger Kämpfen um G20 nicht mehr verwendet wurde, darf ruhig aus der Schublade geholt werden. Darüber hinaus rufen die Autoren zu koordinierten Angriffen auf. Dabei werden offenbar auch Tote in Kauf genommen. So heißt es, durch ein aktives, koordiniertes Zusammenspiel zwischen Riots auf den Straßen und Aktionen von vorher ausgewählten Dächern wird es der AfD nicht möglich sein, ihren Reichsparteitag zu erreichen. Ein paar kleine Feuer auf den Straßen werden dazu beitragen. Autos im Zentrum der AfD-Wählerschaft brennen gewiss gut. Der Text ist durchgängig im Sprachgebrauch der militanten autonomen Szene verfasst. Beobachter halten ihn deshalb für wahrscheinlich authentisch. Im Prozess gegen die sogenannten sächsischen Separatisten sorgt eine Aussage des Bundesjustizministeriums für neue Fragen. Denn die Behörde bestreitet überraschend die Existenz eines Ermittlers, dessen Rolle bislang als zentral galt. In der Antwort auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Torben Braga heißt es wörtlich, in dem fragegegenständlichen Verfahren kam kein verdeckter Ermittler des FBI zum Einsatz. Aus der Antwort geht zudem hervor, dass nach Darstellung des Ministeriums auch kein offener, auftretender FBI-Agent an den Ermittlungen beteiligt gewesen sei. Diese Darstellung steht allerdings im Widerspruch zu zentralen Dokumentationen der Ermittlungsakten, die Auf-1 vorliegen. Darin ist wiederholt, wie in diesem Beispiel, vom FBI sowie von einem Informanten mit dem Namen Hunter M. die Rede. Beobachter fragen deshalb, ob die Bezeichnung FBI in den Ermittlungsakten nur als Tarnbezeichnung für einen anderen Nachrichtendienst verwendet wurde, dessen Identität nicht öffentlich werden soll. Die deutsche Bundesregierung hat am Donnerstag ein weitreichendes Reformpaket vorgestellt. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentierten Bundeskanzler Friedrich Merz, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie die SPD-Minister Bärbel Baas und Lars Klingbeil ihre Pläne. Im Mittelpunkt stand dabei das Versprechen eines Bürokratieabbaus. Berichtspflichten gegenüber Behörden sollen weitgehend entfallen. Außerdem sollen Anträge künftig automatisch als genehmigt gelten, wenn sie innerhalb von 4 Monaten nicht bearbeitet werden. Doch die Pläne werfen auch Fragen auf. So kündigte die Bundesregierung an, das EU-Lieferkettengesetz vollständig umzusetzen. Dieses sieht umfangreiche Dokumentationspflichten entlang der gesamten Lieferkette vor, um die Einhaltung von Menschenrechtsstandards nachzuweisen. Formal gelten diese Vorgaben zwar nur für große Unternehmen, Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass diese die entsprechenden Nachweise in der Praxis auch von ihren Zulieferern verlangen werden. Auch auf die Bürger kommen nach den Plänen zusätzliche Belastungen zu. So kündigte Bundeskanzler Merz an, den Weg zur Krankschreibung für Arbeitnehmer deutlich zu erschweren.
Wir befinden uns mit den nach Corona exorbitant gewordenen Krankenständen in den Unternehmen nicht ab. Wir schaffen die telefonische Krankschreibung ab und führen die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Krankheitstag ein. Das ist eine harte Entscheidung, das wissen wir, aber wir können uns diesen Wettbewerbsnachteil durch lange Abwesenheiten in den Unternehmen nicht länger leisten.
Darüber hinaus sollen Minijobs stärker besteuert werden. Außerdem will die Bundesregierung die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen einschränken. Es gab noch weitere Vorschläge von Union und SPD. So werden befristete Arbeitsverträge künftig 4 Jahre gelten können. Bislang waren es höchstens 2. Zudem steigen die Steuern für Einkommen um über 250.000 Euro. Doch wie sind die Reformpläne der Bundesregierung einzuordnen? Ein Kommentar von Auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Das soll er also sein, der Sommer der Reform. Der große Kompromiss, der den Haushalt stabilisiert und in der Wirtschaft einen Investitionsschub auslöst. Das jedenfalls scheinen sich Union und SPD, also Friedrich Merz und Lars Klingbeil, einzubilden. Jedenfalls erzählen sie es uns öffentlich. Getrieben von den Umfragen und den absehbaren Zerfallserscheinungen ihrer Machtbasis einigten sie sich in 7 Stunden auf. Ja, auf was eigentlich? Denn da, wo gekürzt werden könnte und müsste, geschieht es natürlich nicht. Nicht bei den Milliarden für Militär- und Rüstungsindustrie, nicht bei den Milliarden für die Massenmigration, nicht bei Geldern für NGOs und Trusted Flagger. Auch die Entindustrialisierungsprogramme wie der Green Deal stehen selbstverständlich nicht zur Disposition. Wo es etwas gibt, was Merz und Klingbeil als Reformen bezeichnen, geschieht es auf Kosten der kleinen Leute. Die sollen jetzt 4 statt 2 Jahre ohne Begründung geheuert und gefeuert werden. Die sollen sich künftig dem Generalverdacht des Krankfeierns aussetzen. Faul sind sie ja sowieso, die Bürger. Das hörten wir bereits von Friedrich Merz. Nebenbei beschloss die Regierung zeitgleich noch ein Gesetz, das die Verstaatlichung von Wohnungen verbieten soll. Eine Verstaatlichung, die real übrigens nirgendwo geplant ist. Und deren Verbot daher vor allem ein Zeichen an Mietspekulanten wie BlackRock und Co. bedeutet. Keine Sorge, eure Interessen sind bei Merz in guten Händen. Aber das wussten wir bereits. Mancher mag nun ein paar positive Aspekte im sogenannten Reformpaket zu finden glauben. Etwa, dass illegale Migranten ohne Aufenthaltstitel keine Sozialleistungen mehr erhalten sollen. Natürlich, ein kleiner Honigtopf muss dabei sein. Das wissen auch Merz und Klingbeil. Das erstbeste Sozialgericht wird diese Regelung wieder streichen. Und dass der Vorschlag direkt vor der Sommerpause präsentiert wird, heißt vor allem, Lobbyisten aller Couleur haben nun ausreichend Zeit, die Vorschläge zu verändern. Auf Kosten der Bürger. Davon kann man ausgehen.
Wie angespannt die Lage in der Bundesregierung sein könnte, zeigen auch die Zugangsbedingungen für die Pressekonferenz. In der Einladung heißt es wörtlich: An diesem Termin können ausschließlich Journalistinnen und Journalisten mit einer gültigen BPA-Dauerakkreditierung teilnehmen. BPA steht für Bundespresseamt, eine Behörde, die unmittelbar dem Bundeskanzler unterstellt ist. Freie Medien werden dort zwar nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Die Kriterien für die Vergabe einer Dauerakkreditierung sind jedoch so formuliert, dass sie in der Praxis vor allem von etablierten Medien erfüllt werden können. Im Ergebnis blieben kritische und unabhängige Medien bei dieser Pressekonferenz praktisch außen vor. Die Reformpläne der Bundesregierung stoßen in Deutschland auf ein geteiltes Echo. Die ZDF-Korrespondentin Ines Trams wertete es bereits als positives Signal, dass sich die Koalition überhaupt auf ein gemeinsames Paket einigen konnte. Vorsichtige Kritik äußerte dagegen die Bild-Zeitung. In einer Analyse weist sie darauf hin, dass sich die angekündigten steuerlichen Entlastungen für viele Bürger auf gerade einmal rund 50 Euro im Monat belaufen würden. Das Springerblatt sieht in dem Reformpaket vor allem einen Erfolg der wirtschaftspolitischen Vorstellungen von Bundeskanzler Friedrich Merz. Die SPD habe dagegen deutliche Zugeständnisse machen müssen. Besonders die geplante Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag stößt auf breite Kritik. In einer Pressemitteilung, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, bezeichnete der Hausärztinnen- und Hausärzteverband das Vorhaben als katastrophal. Es werde eine enorme zusätzliche Bürokratiewelle auslösen und zu längeren Wartezeiten für Patienten führen. Ausgerechnet eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts kommt zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Die überwiegende Mehrheit der ausgewerteten Impfstudien sei, Zitat, von kritisch geringer Qualität. Betroffen sind 110 von insgesamt 120 untersuchten Arbeiten. Weiter heißt es in der Studie, das Ergebnis unterstreiche gravierende methodische Mängel in impfbezogenen systematischen Übersichtsarbeiten. Besonders brisant ist die Autorenschaft. Erstautorin des Fachartikels ist Antonia Pilic, Wissenschaftlerin für Impfprävention am Robert-Koch-Institut. Auch mehrere Mitautoren gehören der Behörde an. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Stefan Homburg kommentiert das mit den Worten, das RKI hält 90% der Impfstudien für dubios. Das ist optimistisch, wenn man bedenkt, wer diese Studien finanziert und durchführt. Trotzdem werden die Impfempfehlungen darauf gestützt. Doch es gibt auch Warnungen vor einzelnen Impfstoffen. Die HPV-Impfung für Mädchen und inzwischen auch Jungen bezeichnet Mary Holland, Geschäftsführerin der Organisation Children's Health Defense, in einem aktuellen Video als eine gewaltige Marketingkampagne der Pharmaindustrie. Doch die Wahrheit sei, so Holland,
die HPV-Impfstoffe sind sehr gefährlich. Sie haben weltweit Hunderte, ja Tausende Todesfälle verursacht. Sie haben schwere Verletzungen verursacht und sie verhindern keinen Gebärmutterhalskrebs.
Sogar ein 10-jähriges Mädchen sei nach einer HPV-Impfung mit dem Präparat Gardasil des Unternehmens Merck gestorben. Gardasil ist auch in Deutschland der am häufigsten verwendete HPV-Impfstoff. Ausgerechnet eine Steuersenkung sorgt in Österreich für heftige Diskussionen. Zum 1. Juli hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9% gesenkt. Was nach einer spürbaren Entlastung klingt, fällt in der Praxis allerdings bescheiden aus. Nach Angaben des Büros von Vizekanzler Andreas Babler rechnet selbst die Bundesregierung mit einer durchschnittlichen Ersparnis von rund 100 Euro pro Jahr und Haushalt. Dafür bringt die Neuregelung erheblichen Mehraufwand mit sich. So gelten für dieselben Backwaren unterschiedliche Steuersätze, je nachdem, ob sie etwa in einer Bäckerei gegessen oder mitgenommen werden. Auch der Fett- und Zuckergehalt einzelner Lebensmittel spielt künftig eine Rolle bei der Besteuerung. Eine Durchführungsverordnung liegt bislang allerdings noch nicht vor. Der Protest gegen die Reform nimmt inzwischen kreative Formen an. So stellte ein Wiener Einzelhändler die Kosten für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand kurzerhand dem Vizekanzler in Rechnung. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass viele Händler die zusätzlichen Bürokratiekosten am Ende über höhere Preise an die Kunden weitergeben werden. Vor wenigen Tagen bot das Bündnis Sarah Wagenknecht der AfD gemeinsame Diskussionsveranstaltungen an. Gleichzeitig stellte das BSW auch eine spätere Zusammenarbeit in den Landtagen in Aussicht. Am Mittwoch reagierte die AfD auf die Offerte und lehnte sie ab. Jede Partei sei selbst für ihren Wahlkampf verantwortlich. Wörtlich erklärten die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, das BSW müsse zunächst den Einzug in die Landtage schaffen. Sollte es das erreichen, ist die AfD selbstverständlich zu Gesprächen bereit. Alle weiterführenden Entscheidungen werden unsere Parteitage behandeln und beschließen. Damit deuten beide Politiker auch mögliche spätere Entscheidungen über eine Koalition oder eine Duldung an. Das BSW reagierte unterdessen verärgert auf die Absage. In einer gemeinsamen Erklärung der Parteivorsitzenden und der Parteigründerin Sarah Wagenknecht heißt es, die AfD will große Anti-Establishment-Partei sein, verhält sich aber wie eine Altpartei. Vielleicht, weil die AfD längst im Hintergrund mit der CDU verhandelt, um sich ihre Machtbasis zu sichern?
Stefan, das war ja wirklich gestern eine regelrechte Schockmeldung für viele Zuschauer. Das Auf1-Spendenkonto in Ungarn wurde gekündigt. Wie schwer trifft es unseren Sender jetzt tatsächlich?
Ja, es war natürlich auch für uns eine Schockmeldung. Wir haben schon gewusst, dass in Ungarn sich einiges verändern wird, zu dem Zeitpunkt, als Orbán abgewählt wurde. Da ist ja auch noch nicht ganz geklärt, wie das gelaufen ist. Da gibt es ja starke Hinweise, dass auch die EU über Social Media, DSA etc. eingegriffen hat und diese Abwahl nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber das müssen die Ungarn für sich ausmachen. Uns war klar, es wird etwas kommen, dass es so schnell geht, kam tatsächlich überraschend. Und es ist insofern ein Schlag, weil man darf nicht vergessen, Auf 1, unser Sender, war ja im vergangenen Jahr 2025 ein halbes Jahr ohne Bankkonto, weil wir überall mit Auf 1 gedebankt sind. Wir haben mehr als 15 Kontokündigungen in der Europäischen Union erfahren müssen. Und wenn ich jetzt zu einer Bank gehe und sage, ich möchte für meinen Herausgeberverein von Auf 1 ein neues Konto haben, egal ob in Deutschland, in Kroatien, in der Schweiz oder in Österreich, ich werde überall abgelehnt, ich bekomme kein Konto. Wir haben das jetzt im letzten halben Jahr mehrfach durchexerziert. Das hängen wir natürlich nicht an die große Glocke. Aber wenn wir selbst in dieses Vorverfahren bei einer Bank eintreten können, wo wir dann die Statuten überliefern, den Personalausweis, den Firmensitz und so weiter, dann wird es spätestens ab einer gewissen Ebene, bevor man das Konto eröffnen kann, abgedreht vom Vorstand der Bank. Wir bekommen kein Bankkonto mehr und das ist für uns natürlich existenzbedrohend. Und dadurch, dass wir letztes Jahr kein Konto hatten, haben wir natürlich unsere Rücklagen aufgebraucht zu einem relevanten Teil. Das bedeutet, wenn die Leute uns jetzt nicht unterstützen, dann kann durchaus sein, dass wir im Herbst oder Winter sagen müssen, so wird es nicht weitergehen.
Was ist denn da die offizielle Begründung der Banken, wenn wir da jetzt hingehen und sagen, wir möchten ein Bankkonto eröffnen für den Verein? Warum sagen die nein? Was sagen die als Begründung?
Die sagen einfach nur, dass es nicht für sie nicht passt. Ja,
sie müssen sich das gar nicht begründen.
Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Aus der Schweiz war ein interessanter Fall, dass jemand, der in diesem Prozess involviert war, ein Auf1-Zuschauer ist. Ja, und der uns dann die Information zugespielt hat, dass er gesagt hat, es war natürlich ganz klar eine politische Entscheidung, als die draufgekommen sind, wer wir sind, haben die das zugedreht. Das ist, sind überall politische Entscheidungen, aber begründet wurde es noch nie. Weil würde mir eine Bank schreiben, weil sie unter Beobachtung stehen, weil sie diese und jenen Informationen verbreiten, dann hätten wir natürlich einen möglichen Rechtstitel und könnten dann sagen, das ist Diskriminierung, das geht ja so nicht, wir könnten das vielleicht einklagen. Aber indem, dass man es uns überhaupt nicht kommuniziert, können wir nichts tun. War ja jetzt in Ungarn dasselbe. Es kommt einfach ein lapidares Schreiben, wo draufsteht, ihre beiden Konten sind gekündigt, fertig. Ja? Unter Verweis auf AGB irgendwas. Ja.
Aber die Zuschauer sind ja jetzt gebeten zu spenden und zwar auf ein neues Konto, wenn ich das richtig überblicke.
Genau, ja. Also das neue Konto ist das Konto eines Unterstützervereins, der Verein für Informationsfreiheit, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, alternative Medien im Allgemeinen zu unterstützen. Und dieser Verein wird jetzt zweckgebunden für unsere Notlage Spenden für Auf 1 sammeln und diese unserem Verein, uns Auf 1 dann wieder zur Verfügung stellen, spenden. Das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt haben. Wir wissen natürlich nicht, ab dem Zeitpunkt, wo ich dieses Konto gestern genannt habe, hat sich sofort natürlich wieder das EU-Auge Saurons darauf eingeschwenkt und wir können davon ausgehen, dass auch diese Bank jetzt unter Druck gesetzt wird und ich weiß nicht, ob nächste Woche nicht schon das Debanking von dieser Bank uns droht. Also jetzt ist es noch aktiv, heute Stand Donnerstagabend funktioniert das Konto noch. Ich bitte alle Zuschauer, die uns unterstützen wollen, die wollen, dass es mit Auf 1 weitergehen wird, damit wir ein paar Rücklagen für den Winter bilden können, dass sie jetzt aktiv werden, weil jetzt funktioniert's. Zudem hat sich bewährt, bis jetzt nicht gedebankt worden, das Verfahren des SEPA-Lastschriftverfahrens. Also der SEPA-Einzug, der Unterstützer gibt uns die Möglichkeit, von seinem Bankkonto Geld einzuziehen. Das geht einmalig. Das kann man auch als Dauerauftrag lösen. Das haben glücklicherweise viele hunderte Menschen schon getan in den letzten Monaten. Und die sind auch vom Debanking nicht betroffen. Aber tausende Menschen, die einen Dauerauftrag im letzten halben Jahr in Ungarn eingerichtet haben, diese Daueraufträge werden werden alle jetzt auslaufen und funktionieren dann nicht mehr. Das tut uns natürlich brutal weh, weil wir sagen, bitte richte Daueraufträge ein, damit wir kalkulieren können, damit wir nicht immer um Spenden betteln müssen. Und ich weiß, es gibt wichtigere Dinge. Ich weiß, gerade im Sommer ist man oft abgelenkt, aber wir benötigen ständig Nachschub, damit wir die Studios, die teure Technik, vor allem die Server finanzieren können. Und wenn jetzt uns jemand mit Dauerauftrag unterstützen möchte, dann bitte über das SEPA-Verfahren, das hat sich bewährt. Was zudem auch noch geht, ist Kreditkartenüberweisung und PayPal. Auch das wurde uns momentan noch nicht gekündigt. Das funktioniert noch. Ich habe meine Erfahrung ganz am Anfang bei Auf1 vor 5 Jahren gemacht, dass wir bei PayPal gekündigt wurden. Auch mein privates Konto wurde bei PayPal gesperrt und ist es bis zum heutigen Tag. Aber der aktuelle Herausgeberverein von Auf1 hat ein PayPal-Konto. Es funktioniert und man kann dorthin spenden.
Das sind sicherlich auf jeden Fall gängige Zahlungswege, die unsere Zuschauer auch nutzen können in diesem Fall. Ja. Gerade an diesem Beispiel, Stefan, wird ja deutlich, dass sich nun wohl auch in Ungarn die EU durchgesetzt hat. Nach dem Wechsel, die EU ist auch der Treiber dieser ganzen Debanking-Kampagnen. Ein Kommentar in den sozialen Medien war ja, warum macht Auf1 kein Konto außerhalb der EU? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch erstmal gefragt.
Ja. Ne? Also da gibt es zwei ganz schlagende Gründe. Das eine, daran denken wir natürlich, mit 2023 ist das brutale Debanking bei uns losgegangen, dann ging es Schlag auf Schlag. Die wenigsten Kontokündigungen haben wir ja öffentlich kommuniziert, außer wenn es das letzte Konto war. Ansonsten haben wir immer nur umgestellt. Es ist so, wenn wir ein Konto außerhalb der EU machen würden, dann fällt das außerhalb des sogenannten SEPA-Raums. Das bedeutet, es fallen für den Unterstützer, für den Spender brutale Spesen an. Mhm. Beispielsweise, man macht ein Konto in Nordafrika, dort hatten wir Angebote, dann würde uns jemand 10 Euro spenden, die 10 Euro werden bei ihm abgebucht und am nächsten Tag bekommt er dann beispielsweise eine Belastung von 5, 6 oder 7 Euro Überweisungsspesen, weil es eine Überweisung außerhalb des SEPA-Raumes ist. Und da haben wir gesagt, wir leben ja hauptsächlich von Kleinspendern, dass das nicht zumutbar für unsere Spender ist. Das wäre kein praktikabler Weg, weil die Leute kalkulieren, ich spende 10, 20, 50, 100 Euro und am nächsten Tag kommt eine große Spesenabrechnung. Das ist einfach nicht fair. Und das Zweite ist, dass, und deswegen geht es ja mal überhaupt nicht, weil die EU sich ja komplett abschottet, dass die EU alles dicht macht und es einfach nicht aufgrund der Empfehlung unserer Steuerberater und Anwälte nicht möglich ist, dass wir unsere gesamte Finanzarchitektur außerhalb der EU hätten, haben unsere Studios, unseren Lebensmittelpunkt und unseren Firmensitz hier. Die EU würde hier einfach durchschneiden. Die würde sagen, das wird eingefroren, das wird nicht mehr rübergelassen. Wir hatten jetzt 2 Verfahren in Ungarn bei Banken, bei dieser Bank im Vorfeld, weil sie uns Überweisungen in der Höhe von 20, 30 Euro aus Russland nicht aufbuchen wollten, weil sie gesagt haben, wer weiß, was da aus Russland vielleicht für Geld kommt. Es spendet uns ja niemand aus Russland, im Gegensatz zu der Propaganda. Ja. Aber wenn im Jahr 10 Leute, Auslandsdeutsche beispielsweise, aus Russland oder aus der Ukraine etwas rüber überweisen, dann macht die Bank sofort zu. Also man kann sich vorstellen, wie es im umgekehrten Weg wäre, wenn wir in Paraguay oder in Afrika oder in Russland ein Konto hätten. Es würde schlicht und ergreifend nicht gehen. Die EU hat vorgesorgt und die wollen einfach alles zumachen, die Daumenschrauben enger ziehen und wir versuchen eben durch diesen Sturm der nächsten Jahre noch zu schiffen, weil das ist entscheidend, dass wir jetzt durchhalten für den Ausnahmezustand der kommenden Zeit.
Ja, und das Kuriose daran ist ja auch die Tatsache im umgekehrten Fall, wenn die EU, speziell Deutschland, die Milliarden in die Ukraine schickt mit ihren Geldtransportern, das ist dann wieder möglich.
Auch mit Geldtransportern, Goldtransporte, Geldtransporte durch Ungarn lustigerweise, also ja.
Stefan, viele unserer Zuschauer fragen sich natürlich jetzt auch zu Recht, was ist die Lösung?
Die Lösung ist, mit uns flexibel zu bleiben. Das ist einfach so. Ich weiß, es nervt. Ich habe auch Zuschriften bekommen gestern, die sagen, ja, das nervt jetzt schon wieder, das Konto umzustellen. Ja, was glauben Sie, was bei uns anfällt? An Aufwand, an Bürokratie. Wir müssen alles umstellen. Ja, das ist natürlich, wir haben die existenziellen Sorgen. Gehen die Zuschauer jetzt noch mit? Unterstützen Sie das noch? Ja, aber wir wissen aufgrund dieser Angriffe, dass Auf1 ein ganz entscheidender Dorn im Auge ist. Es wurde ja auch in dieser Woche Auf1 beim deutschen Verfassungsschutz nochmal hochgestuft als gesichert rechtsextrem. Also sie arbeiten sich an uns ab, wo es nur geht. Die ARD sah sich letzte Woche bemüßigt, gegen unsere Berichterstattung wegen der Hitzehysterie zu berichten, um die Tagesschau-Zuschauer aufzuklären. Das ist gefährlich, was die behaupten. Es ist der Klimawandel ganz gefährlich und sie müssen Angst vor der Hitze haben. Also das System merkt, dass es heiß wird im Kessel, dass der Druck steigt und deswegen müssen sie alle, die hier kritisch sind, die Finger in die Wunden legen, ausdämpfen. Das ist ihr Plan. Wie gesagt, ich hab's angesprochen, das digitale Gefängnis ist das Ziel und freie Plattformen, die nicht zensierbar sind, die sollen weg. Indem dass sie uns so attackieren, zeigen sie, dass sie uns ernst nehmen. Und wenn uns unsere Zuschauer auch ernst nehmen, dann unterstützen sie uns jetzt für die Leute, für die es möglich ist. Darüber freuen wir uns, weil dann können wir durchhalten und dann sind wir auch unbesiegbar. So einfach ist das eben. Wir sind mehr.
Ja, vor allem, wenn eben unsere vielen Zuschauer künftig auf die kritische und ja ehrliche und echte Berichterstattung bei Auf1 nicht verzichten möchten, dann ist es ja essentiell wichtig. Ja, die Kontokündigung ist nicht isoliert zu betrachten, sondern gehört zu einem großen Plan, wie du es ja gerade eben schon auch erwähnt hast. Das hast du auch in deinem gestrigen Aufruf gesagt. Was kann denn jeder Einzelne jetzt noch tun, der uns hier sieht, dieses Gespräch verfolgt hat? Gibt es da Möglichkeiten?
Also mein Aufruf wie immer, kritisch sein, kritisch bleiben und das auch in der Öffentlichkeit kommunizieren. Wir müssen den öffentlichen Raum umdrehen. Wir sehen, dass ganz viele Menschen heimlich an der Wahlurne schon das Kreuz woanders machen. Wir sehen an den Umfragen, dass der Großteil der Bevölkerung nicht mehr zufrieden ist mit dem, was die Regierungsparteien oder von der Europäischen Union rede ich ja gar nicht, ja, dass die Leute sehr unzufrieden schon sind. Ja. Aber im öffentlichen Raum, in den Medien, in der Politik, in den Talkshows bei der ARD und bei RTL und sonst wo, sieht das noch ganz anders aus. Und so können sie noch immer den Eindruck vermitteln, dass ja alles in Ordnung wäre, so wie sie das machen. Aber so ist es nicht. Die Leute wollen die Enteignung nicht, sie wollen die Massenmigration nicht, sie wollen die Kriegshetze nicht. Ja? Und hier müssen wir den öffentlichen Raum erobern und nicht jeder hat die Möglichkeit, privat das zu tun. Nicht jeder, wir leben in einer Zeit des Gesinnungsterrors, Debanking ist ja nur ein Mittel. Nicht jeder hat die Möglichkeit, hier in Erscheinung zu treten, mutig auf Social Media seine Meinung zu sagen. Mhm. Wer es aber nicht tun kann, nicht tun will, der soll Leute und Projekte unterstützen, die es tun, ganz egal ob Aktivisten, Medien oder was auch immer. Und wer die Arbeit von Auf1 schätzt, dass wir hier als Eisbrecher bei vielen Themen vorangegangen sind, der möge uns unterstützen, denn jetzt in dieser Phase entscheidet es sich, ob diese freien Plattformen abgedreht werden, ob sie vernichtet werden können. Gegen Kompakt gibt es ja jetzt auch wieder Angriffe, oder ob sie standhalten können. Ich glaube, und das habe ich in meiner Sendung gesagt, jetzt in diesem Sommer ist die Phase, sie wollen diese freien Plattformen ausradieren, die eigene Server haben, die eigene Portale haben und die von den sogenannten Social Media Konzernen nicht abhängig sind. Wir erreichen gigantische Reichweiten auf Instagram oder auf X von Elon Musk, die Plattform ehemals Twitter. Alleine das Interview mit Uwe Boll wurde über 2 Millionen Mal mittlerweile auf dieser Plattform von Leuten gesehen auf der ganzen Welt. Elon Musk hat drunter kommentiert, hat das gut gefunden, ja. Wir durchbrechen die Reichweiten, die sie uns bannen wollen, die sie uns drosseln wollen. Wir haben gigantisch tolle Reichweiten. Aber wenn sie die uns abdrehen, gibt's noch immer Auf1TV. Das ist zensurfrei. Hier können sie nicht einfach abdrehen, Daumen nach unten und wir können nicht mehr senden. Das wissen sie. Das ist ihnen bei Corona um die Ohren geflogen. Mhm. Weil bei Corona haben sie Facebook, YouTube etc. alles gedrosselt. Man durfte nicht mehr über die Spritze sprechen. Wir hier haben es getan. Wir haben die Experten geholt. Bei uns saß ein Professor Hadic, ein Professor Bakti, ein Dr. Wodak und so weiter. Bei uns gab es das zensurfrei. Und das wollen sie verhindern vor dem nächsten Ausnahmezustand, der ja allerspätestens 29.30 kommen soll. Wollen sie diese freien Plattformen zerstören und dann soll sich doch bitte keiner eine Illusion machen. Die ganzen Influencer, die jetzt auf YouTube gigantische Reichweiten haben, die jetzt auf Instagram tolle Reichweiten haben, die werden alle abgedreht. Oder sie dürfen nicht mehr kritisch berichten. Das muss uns klar sein. Diese Plattformen sind ganz einfach zuzudrehen. Auf1TV ist nicht zuzudrehen und deswegen greifen sie uns an. Wir müssen dagegenhalten. Das große Szenario, das ich sehe, ist, solange es möglich ist, dieses Regime zu kritisieren, die Fehler und die Pläne und die Hintergründe aufzuzeigen, so lange werden sie ihren Great Reset nicht bis zum Ende durchziehen können. Es ist wie bei des Kaisers neue Kleider. Es benötigt nur ein kleines Kind, das sagt, der Kaiser ist nackt und das Spiel ist vorbei. Wenn einer aufsteht und die Lüge beim Namen nennt, dann ist die Lüge durchschaut. Und das muss gewährleistet sein. Wenn es nicht Auf1 ist, weil sie uns killen können, dann ist es hoffentlich ein anderes Projekt. Aber wir sind standhaft, wir sind kämpferisch, wir gehen voran und wir sind bereit, das zu tun, aber die Hürden, die wir jetzt wieder mal haben, können wir nur gemeinsam mit unseren Zuschauern meistern.
Ja, und die Vergangenheit in eben der 5-jährigen Auf1-Geschichte hat ja auch gezeigt, dass es möglich ist. Und du bist ein Kämpfer, lieber Stefan.
Und ja, und du auch und alle, die hier mitarbeiten. Das ist ja das Schöne, auch hinter der Kamera. Alle, wir wollen und wir tun.
Und dank unserer Zuschauer denke ich auch, dass wir da eine Lösung zeitnah finden werden. Herzlichen Dank für das Gespräch, Stefan.
Danke, Stefan.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.